Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute und morgen sind nochmal Schnelltage. Für einige nochmal schnell zum Friseur oder nochmal schnell in den Baumarkt, bevor der Einzelhandel größtenteils dicht gemacht wird ab Mittwoch. Der harte Lockdown kommt und auch ich habe im Supermarkt heute gedacht, das aber voll, eigentlich so wie vor einem langen Wochenende. Das Robert-Koch-Institut meldet 4000 Neuinfektionen mehr im Vergleich zum Wert von letzter Woche Montag. Und die Maßnahmen, die von Kanzlerin Merkel und den Länderchefinnen und Chefs beschlossen wurden, gelten bis zum 10. Januar. Aber was ist dann? FDP-Chef Christian Lindner hat das bereits kritisiert.
Diese Notbremse ist angesichts der Entwicklung der Pandemie nachvollziehbar. Die Notbremse ersetzt aber nicht eine dauerhaft durchhaltbare Strategie.
Ja, wie kann eine dauerhaft durchhaltbare Strategie aussehen? Das bespreche ich mit dem Leiter der Intensivmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge.
Meine große Sorge ist jetzt erstmal, dass wir die Feiertage überstehen, weil wir wie gesagt wissen, dass diese Infektionszahlen, die jetzt sehr hoch sind, sich ja immer so in 10 Tagen auf diese Intensivzahlen niederschlagen. Und erstmal sind wir froh, wenn wir, sag ich mal, die nächsten 2 Wochen überleben. Und ich glaube nicht, dass am 10. Januar wieder irgendwas aufgeht.
Stefan Kluge berät unter anderem auch die Bundesregierung in diesen Fragen. Wie spricht denn die eigentlich mit uns, die Bundesregierung? Die Maßnahmen, der harte Lockdown, werden da die richtigen Worte gefunden? Oder müssten sich Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten auch mal hinstellen und entschuldigen? Hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, unser Plan? Das klären wir mit dem Politikwissenschaftler und Psychologen Moritz Kirchner. Und wir schauen an diesem Montag auch in die USA. Wenn heute alles normal läuft, dann ist Joe Biden einen Schritt näher im Präsidentenamt. Die Wahlleute müssen an diesem 14. Dezember das Ergebnis ihres Bundesstaats offiziell abgeben. Wenn alles normal läuft. Donald Trump funkt da ordentlich dazwischen.
Wir haben am Wochenende zum Beispiel gesehen, wie gerade Trump-Anhänger wirklich durch Washington gewütet sind. Es gab Messerstechereien, es gab brutale Übergriffe. Das Land kommt nicht zur Ruhe, er lässt das Land nicht zur Ruhe kommen. Und das ist natürlich alles gedacht, einem Joe Biden das Leben nach dem 20. Januar besonders schwer zu machen.
Wir analysieren das mit Katrin Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School in Cambridge. Das Update hat für euch den Blick auf den Tag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wo bleibt die Langzeitstrategie? Das fragt nicht nur die Frankfurter Allgemeine Zeitung nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentinnen, Präsidenten und der Kanzlerin, die ab diese Woche Mittwoch gelten. Nee, die Langzeitstrategie, die vermissen auch einige andere. Einzelhandel dicht, Schulen, Kitas zum größten Teil zu und Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Ab Mittwoch gilt das alles und dann bis zum 10. Januar. Aber was ist dann, wenn die Infektionszahlen wirklich gesenkt sein sollten? Machen dann die Restaurants wieder auf? Geht's dann wieder in den Kinos los und alle wieder schön gedrängt in Bus und Bahn? Welche Maßnahmen sind wirklich nachhaltig? Darüber spreche ich mit dem Leiter der Intensivmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf mit Stefan Kluge. Schönen guten Tag, Herr Kluge.
Guten Tag.
Wie nachhaltig sind die sogenannten Wellenbrechermaßnahmen, die jetzt für die Weihnachtstage und Neujahr gelten, Ihrer Meinung nach?
Ja, das werden wir sehen, aber ich glaube, wir werden noch länger brauchen als bis zum 10. Januar. Wir müssen ja sehen, dass die Infektionszahlen der letzten 2 Wochen sich jetzt noch auf die intensivstationären Patienten auswirken. Wir haben jetzt 4.700 Intensivpatienten mit Covid-19 und diese Zahlen werden die nächsten 2-3 Wochen noch ansteigen, weil der Lockdown ja auch erst Mittwoch beginnt und dann erst nach 2-3 Wochen Wirkung zeigt, wenn man auf diese Zahlen guckt. Und deswegen befürchte ich wirklich, wir müssen wirklich länger jetzt mit so einem Lockdown leben und es ist völlig richtig, wir brauchen dann eine Strategie für die Post-Lockdown-Phase.
Das heißt, Stand jetzt können Sie noch gar nicht sagen, wie der Alltag nach dem 10. Januar aussehen wird?
Das können wir nicht sagen. Ich glaube, man kann schon dann ein Konzept machen, dass man pro Land oder auch Region langsam wieder aufmacht, abhängig von der 7-Tage-Inzidenz. Das glaube ich schon. Ob man dann so einen Wert von 50 nimmt oder 100, das muss man dann nochmal einfach sehen. Aber wir haben einfach gesehen, diese Pandemie ist extrem dynamisch. Insofern finde ich schwierig, jetzt für Januar, Februar irgendwas auszusagen. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass wir uns über die Strategie schon Gedanken machen müssen. Teststrategie für Kinder, die aus der Schule kommen, Teststrategie in Pflegeheimen und natürlich auch die Frage, ob wir nicht doch eine bessere App brauchen.
Aber kann man das denn nicht schon intensiver machen? Sie sagen jetzt, man muss sich da Gedanken drüber machen, man muss das alles durchsprechen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach sinnvoll, nach dem 10. Januar wirklich einzuführen, beziehungsweise worauf nochmal zu verzichten?
Naja, ich glaube, wir müssten jetzt uns nochmal ganz genau Gedanken machen, was haben wir für Daten, wo finden Infektionen statt? Wir müssen mit den Infektionszahlen runterkommen, damit
aber das weiß man doch zum großen Teil immer noch nicht, wo die Menschen sich anstecken.
Also wir wissen schon, dass viele im privaten Bereich sich anstecken, gerade im familiären Bereich durch private Kontakte. Ich glaube, das ist völlig unbestritten. Und dann haben wir natürlich auch Ausbrüche in Pflegeheimen, in Krankenhäusern und ein bisschen Kontakte natürlich in Schulen und Kitas. Aber wir brauchen einfach mehr Daten, denke ich. Wir wissen ja heute gar nicht, wie hoch ist das Risiko auch, dass ich mich beim Einkaufen anstecke, im Supermarkt, im Bus oder in der S-Bahn. Diese Daten liegen mir zumindest nicht vor. Das ist auch unheimlich schwer, das herauszuarbeiten. Aber diese Daten bräuchten wir. Und dann, glaube ich, braucht man schon ein Konzept, wie kommen die Kinder wieder in die Schule? Brauchen wir auch eine Testung vor Schulbeginn? Die nächste Frage ist natürlich, gibt es bundeseinheitliche Standards in Alten- und Pflegeheimen? Und das dritte ist wirklich, können wir nicht doch eine Tracing-App in Deutschland implementieren, um Kontakte besser nachzuverfolgen?
Wird das Ihrer Meinung nach jetzt auf Zukunft gesehen immer mit so einem Zickzack-Kurs einhergehen, dass man eben noch nicht hundertprozentig weiß, wo die Menschen sich anstecken, folgedem Maßnahmen beschließt, abwartet, ob der Inzidenzwert sinkt und dann wieder neu verhandelt, was geschlossen werden wird?
Bislang ist das so erfolgt und im Übrigen auch in fast allen anderen europäischen Ländern. Man braucht halt wirklich gute Daten, damit man dann auch gewisse Bereiche wieder aufmachen kann. Es gibt ja ganz verschiedene Berufszweige auch, körpernahe Tätigkeiten, Friseure, Tattoo-Studios, Schwimmbäder und natürlich der große Gastronomiebereich. Und wir haben extrem wenige Daten, wo überhaupt Ansteckungen stattfinden. Insofern sind die Daten extrem wichtig und diese Konzepte müssen natürlich jetzt verfolgt werden. Also ich selber finde das schon charmant, eine technische Lösung wie in Südkorea, so eine App, wo man wirklich dann auch Kontakte nachverfolgen kann. Aber dagegen steht in Deutschland natürlich der Datenschutz.
Hört sich ein bisschen nach Überwachung an.
Das hört sich nach Überwachung an. Man kann das aber sicherlich so gestalten, dass das Missbrauchspotenzial gleich null ist. Aber die Bereitschaft muss da einfach da sein. Wenn die nicht da ist, dann braucht man darüber gar nicht nachzudenken. Andere Staaten, auch demokratische Staaten, haben das ja erfolgreich implementiert.
Sagt der Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Lieben Dank fürs Gespräch, Stefan Kluge.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder und jede muss sich fragen, was kann ich zusätzlich tun, um mich und andere zu schützen und vor allem die zu schützen, die besonders gefährdet sind.
Für Bundespräsident Steinmeier müssen alle einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. So hat er es heute formuliert. Und wir wollen mal drauf schauen, wie der harte Lockdown ab Mittwoch eigentlich von der Politik uns vermittelt wird.
Wir tun es nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Und zwar aus echter Verantwortung für die Menschen, für unsere Eltern und Großeltern und für das ganze Land.
Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, hat das gestern so formuliert, die Politik muss so handeln, weil die bisherigen Maßnahmen eben nicht ausgereicht hätten. Nimmt uns so eine Aussage mit? Glauben wir dann denen oder hätte sich Söder und Co. auch mal bei uns entschuldigen können? Sorry, Novembermaßnahmen haben nicht das gewohnte Ziel gebracht. Sprechen wir drüber mit Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe, jetzt bei mir am Telefon. Grüß dich, Moritz.
Grüße, Thilo.
Hättest du gerne eine Entschuldigung von der Politik gehabt?
Auf jeden Fall. Ich denke, es wäre ganz wichtig gewesen zu sagen, dass wir gedacht haben, dass das reicht, aber dass es nicht ausreicht. Weil heute besteht ja tatsächlich Souveränität darin, auch mal eine Schwäche zuzugestehen. Und was die Politik definitiv vermeiden sollte, ist, dass ein Gefühl der Vergeblichkeit entsteht. Dieses Gefühl, Mensch, wir haben doch schon gemacht und das wiederum war aber sinnlos. Weil wenn das passiert, dann sprechen wir psychologisch von einer sogenannten Gratifikationskrise. Wir haben uns angestrengt, aber es hat nicht ausgereicht und dann wird die Akzeptanz der Maßnahmen noch weiter sinken.
Also Schwäche in der Pandemie durchaus zugeben. Wie findest du das, was Markus Söder gemacht hat? Also weil wir müssen, er stellt sich ja so ein bisschen rechtfertigend dahin.
Das ist kommunikativ klar suboptimal. Das Problem ist, dass Müssen, also dieses Müssen, gegen den menschlichen Grundwert der Freiheit verstößt und es erzeugt Reaktanz. Das heißt, wir reagieren grundsätzlich mit Widerwillen. Und das Problem beim Müssen ist auch, dass das in der rhetorischen Tradition der sogenannten Tina-Rhetorik steht. Das heißt, there is no alternative. Und was man stattdessen hätte machen können, ist, dass man sagt, natürlich könnten wir das auch laufen lassen, aber wir sind eben nicht bereit, Menschenleben und Gesundheit dafür zu opfern. Und genau deswegen entscheiden wir uns für den Weg, für den wir uns entschieden haben. Denn der Kollateralschaden dessen, dass man sagt, wir müssen so handeln, ist, dass es auch die Erzählung derer stärkt, die sagt, na, die Politik hat von vornherein einen bestimmten Plan, was sie eben machen muss. Das heißt, es ist Wasser, unnötiges Wasser auf den Mühlen der Corona-Skeptiker.
Gut, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie die neueren, härteren Maßnahmen bei der Bevölkerung so ankommen. Aber wenn wir nochmal auf die Kommunikationsstrategie schauen, was braucht es aus deiner Sicht, um wirklich möglichst viele Menschen mitzunehmen?
Es braucht ganz viel Verständnis, Empathie und Erklärung. Es muss klar werden, dass die Politik verstanden hat, dass schon für viele Leute auch der Teil-Lockdown beschwerlich war und dass das jetzt noch mal härter ist für viele Leute. Sei es, weil jetzt wieder die Kinder zu Hause sind, sei es, weil es ökonomische Ängste sind, die die Leute haben. Und vor allem muss die Politik aber auch verständlich machen, warum hat sie sich genau für diese Maßnahmen entschieden? Warum das Böllerverbot? Warum bis zum 10. Januar etc.? Und ich meine, jetzt hat Steinmeier heute geredet. Mhm. Merkel sollte sich aus meiner Sicht ihre Botschaften für die klassische Neujahrsrede aufheben. Die ist ja relativ bald. Und sollte sich auch deshalb aufheben, weil dann weiß man ja auch viel stärker vielleicht schon, wie wird es weitergehen, auch gerade nach dem 10. Januar.
Aber ich meine, das ist ja eine andere Position. Unsere Nummer 1 im Land, Frank-Walter Steinmeier, der guckt ja mehr oder weniger so auf alles drauf. Und diejenigen, die entscheiden, sitzen ja dann eine Etage unten drunter, nämlich Merkel und die Ministerpräsidentin, Präsidenten der Länder. Also das ist ja nun mal eine andere Kommunikation.
Na genau, und deswegen können die aber auch kommunikativ beide über Bande spielen, die verstehen sich ja auch gut. Dass eben Steinmeier so hier erstmal noch so über das Grundsätzliche spricht, was er eben auch getan hat, und Merkel dann aber nochmal klarer zum Beispiel in die Erklärung geht, warum haben wir welche Maßnahmen getroffen, und was sie zum Beispiel auch machen könnte ist, warum haben wir damals so entschieden, was haben wir damals gewusst, was wissen wir jetzt, mhm, und was sind die Schlussfolgerungen, von denen aus wir uns leiten lassen. Und was sie aber hier definitiv tun sollte, ist nochmal die Prämissen ihrer Politik zu erklären, nämlich, dass der Schutz von Menschenleben oben ansteht und dass sie natürlich auch möchte, dass die Maßnahmen, sobald es auch nur irgendwie möglich ist, beendet werden können, aber eben nur in Verantwortung.
Mhm. Apropos Verantwortung.
Ich bin sicher, die Verantwortung, die wir jetzt zeigen, die Lasten, die wir jetzt und noch eine Zeit tragen werden, die sind nicht vergeblich. Sie bringen uns dem Ende der Pandemie näher.
Das hat unser Bundespräsident heute nochmal gesagt. Das ordnest du also als zureichend und gute Kommunikation ein?
Also er hätte das natürlich erstmal ein bisschen anders betonen sollen, aber ich glaube, das ist nicht der Kern der Frage. Im Grundsatz ist das richtig. Es braucht eine Perspektive für danach. Es braucht eine Sinnstiftung für die Maßnahmen. Und er zeigt ja eben auch Empathie, weil er zeigt, er weiß, ich habe verstanden, dass das Ziel für die Leute ist, dass wirklich tatsächlich endlich das Ende der Pandemie und damit der Einschränkung das. Das ist gut. Allerdings hat der Satz eine Gefahr, nämlich was ist, wenn wir doch nochmal, sagen wir, im nächsten Herbst in den Lockdown müssen, dann kann einem so ein Satz natürlich auf die Füße fallen.
Das stimmt. Wie kommuniziert man richtig in der Pandemie, gerade jetzt, wo ab Mittwoch härterer Lockdown angesagt ist? Darüber haben wir gesprochen mit Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, Psychologe. Dank dir, schönen Abend.
Ebenso.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Ding ist eigentlich gelaufen, eigentlich schon lange, aber Donald Trump gibt ja immer noch nicht auf, weil er die Niederlage bei den US-Präsidentschaftswahlen immer noch nicht eingesteht. Das hat er auch gestern im Interview mit Fox News gesagt.
No, it's not over. We keep going and we're going to continue to go forward. We have numerous local cases where, you know, in some of the states that got rigged and robbed from us. We won every one of them. We won Pennsylvania, we won Michigan.
Obwohl er keine Beweise dafür hat. Wir haben Pennsylvania gewonnen, hat er gesagt, Michigan auch gewonnen und es ist noch nicht vorbei. Einige Verfahren laufen auch noch in den Bundesstaaten. Die Wahlleute in den USA, also die, die den neuen US-Präsidenten wählen, schaffen ab heute Fakten. In den jeweiligen Bundesstaaten kommen die insgesamt 538 Wahlleute zusammen und stimmen ab. Das Ergebnis gibt's aber erst am 6. Januar im US-Kongress. Wir sprechen drüber mit Katrin Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School in Cambridge. Grüß dich, Katrin.
Hallo, Thilo.
Ist das jetzt Trumps letzte Chance, da nochmal zu intervenieren?
Naja, was heißt intervenieren? Du hast es in deiner Anmoderation im Grunde genommen schon angesprochen. Es gibt nicht mehr viel zu intervenieren. Also am Wochenende oder quasi Freitag, Samstag war noch so der letzte Vormarsch zum Supreme Court. Das hat die Trump-Mannschaft angeleiert über ein Gericht in Texas und das ist kläglich abgewiesen worden vom Supreme Court. Also eigentlich ist jetzt wirklich alles gelaufen. Diese paar lokalen Prozesse, die noch laufen, die ändern keine Wahl mehr. Mhm. Also es ist wirklich, wie man ja sonst im Deutschen sagen würde, der Drops ist gelutscht. Aber was eine viel größere Auswirkung hat, ist nämlich gerade dieses Aufpeitschen des Präsidenten, dieser seiner Anhänger. Mhm. Und wir haben am Wochenende zum Beispiel gesehen, wie gerade Trump-Anhänger wirklich durch Washington gewütet sind. Es gab Messerstechereien, es gab brutale Übergriffe. Das kann ich mir vorstellen, dass das bis zum 20. Januar deutlich noch zunehmen wird. Also das Land kommt nicht zur Ruhe, er lässt das Land nicht zur Ruhe kommen. Und das ist natürlich alles gedacht, einem Joe Biden das Leben nach dem 20. Januar besonders schwer zu machen. Und das ist ein Versagen an der amerikanischen Demokratie.
Gut, man könnte jetzt das Land ja vielleicht beruhigen, indem man nicht erst mit dem Ergebnis dieser Wahlleute bis zum 6. Januar wartet, sondern das eben schon vorher rausgibt und sagt, schaut mal an, so ist es eben. Warum kommt das so spät immer?
Das ist von der Verfassung festgelegt. Also ich glaube, auf diese 100 Jahre von Verfassungsregularien, die dreht man nicht einfach nur wegen der politischen Tageslage zurück. Das folgt einem ganz festgelegten Prozedere, wo am 6. Januar im Beisein beider Häuser des Kongresses quasi, wenn man so möchte, die Briefe aufgemacht werden aus den Bundesstaaten und dann nochmal einzeln durchgezählt wird. Und es gab am Anfang Szenarien, wenn die Wahl wirklich sehr eng gewesen wäre, dass es da noch hätte große Dramatik geben können, wo auch der Vizepräsident sich hätte einschalten müssen. Aber das wird einfach nicht mehr der Fall sein, denn die Zahlen sind klar. Und selbst wenn noch so ein paar sogenannte faceless electors, also Leute, die sich nicht an die Vorgabe der öffentlichen Wahl halten, selbst wenn da noch einzelne Menschen abspringen würden, dann ändert das aber trotzdem nichts am Endergebnis, dass Herr Biden mit über 300 Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt wird.
Trotzdem ruft das Trump-Team immer wieder weiterhin zu Spenden auf. Offiziell soll das Geld eingesetzt werden, um die Klagen zu unterstützen, die dann noch laufen. Aber einiges und vieles abgewiesen. Trump, was hat er vor mit dem Geld? Welchen politischen Zweck hat das?
Also es ist wirklich sehr gut, dass du das ansprichst. Denn wenn man sich das Kleingedruckte gerade auf seiner Spendenseite von Donald Trump anschaut, dann kann der Präsident mit diesen Spenden erstmal sein großes leeres Bankkonto füllen, was nämlich die Kampagne, also der Wahlkampf hinterlassen hat. Und erst dann und im nächsten Schritt kann dann gegebenenfalls davon solche Rechtsstreitigkeiten bezahlt werden und dann noch mehr. Das heißt, er kann mit dem Geld im Grunde genommen verfügen, was er möchte. Und natürlich wird spekuliert, dass wir weiterhin erleben werden, 4 Jahre Wahlkampf. Es wurde auch schon spekuliert, und zwar mit ziemlicher Sicherheit, dass Donald Trump am eigentlichen Amtseinführungstag am 20. Januar eine Parallelveranstaltung machen würde, um, wie gesagt, seine Anhänger weiter zu motivieren und das ist für ihn ganz wichtig, die Kasse voll zu spülen. Denn wir wissen, das ist ein Mann, der einen ganz großen Schuldensack hat und wirklich auch im Auge der amerikanischen Justiz steht. Also es wird eine schwierige Nachamtszeit für Donald Trump und dieser Spendenmarathon wird ihm helfen, seine politische Nachkunft für sich zu retten. Und er wird weiter, solange er kann, dieses Geld nutzen, solange er Wahlkampf macht. Und das heißt, wir könnten uns vorstellen, dass ein Donald Trump jetzt versuchen wird, die nächsten 4 Jahre noch weiter Wahlkampf zu machen.
Also wir halten fest, Bankkonto voll machen und das Leben des President-elect Joe Biden schwer machen, das ist die Taktik aktuell des aktuellen Präsidenten Donald Trump. Erklärt hat uns das Katrin Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School in Cambridge. Danke fürs Gespräch.
Immer gerne, Tilo. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aber voll heute in manchen Innenstädten bei uns. Nochmal schnell vor dem harten Lockdown einkaufen, obwohl die Bundesregierung explizit ja davon abgeraten hat. Vieles geht einfacher ohne Ansteckungsrisiko vom Laptop zu Hause aus. Aber die meisten landen dann eben beim Big Player, bei Amazon, der ja auch wegen schlechter Arbeitsbedingungen immer wieder in der Kritik steht. Caro Brendig aus unserem Team sagt aber, es gibt viele Alternativen, wo ich und wo wir vielleicht mit besserem Gewissen shoppen könnten.
Ja, weil Amazon schmückt ja zum Beispiel auch nicht die Schaufenster schön in der Innenstadt und stellt keine Blumenpötte in die Einkaufspassage und ich kann da halt auch nicht hingehen zum Bummeln und werde dabei beraten. Deswegen, das gibt's halt alles ja nur bei tatsächlichen Läden, die da sind. Und wenn ich nicht will, dass die jetzt alle aussterben, auch in der Corona-Krise und zumachen und dann steht alles leer und es gibt nur noch große Ketten vielleicht, dann habe ich ganz gute Online-Shopping-Möglichkeiten heute gefunden, wo man so kleine, inhabergeführte Geschäfte unterstützen kann. Bei Büchern zum Beispiel gibt es geniallokal.de. Da klickst du deine Lieblingsbuchhandlung an und dann kannst du jedes beliebige Buch online bestellen und entweder es wird in den Laden geliefert oder zu dir nach Hause. Aber so oder so, dein Lieblingsbuchladen, der profitiert davon. Mhm. Und in ganz Deutschland sind über 700 Läden registriert. Von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen.
Geniallokal.de. Da muss man natürlich dann auch schauen, dass die Buchhandlung mit dabei ist, die man mag. Gibt es denn noch was anderes, wenn ich, sagen wir mal, kein Buch kaufen möchte?
Ja, eine andere Plattform für kleine Läden ist sugartrends.de. Da gibt es viel aus den Bereichen Mode, Möbel, Schmuck, Kunst, Essen und Getränke, sowas. Ich habe mit Nadine Nonnenmacher gesprochen. Sie betreibt in Leipzig den Laden Südseite. Da gibt es so Interieur, Keramik und Deko zum Beispiel. Und sie hat sich im letzten Lockdown im Frühjahr bei sugartrends angemeldet. Es hat so ein bisschen gedauert, bis es so angelaufen ist, hat sie gesagt. Aber dann ist das für sie schon eine ganz gute Einnahmequelle geworden. Sie hat mir gesagt, also für sie wird der Fokus immer auf dem Laden bleiben, weil sie auch einfach den Kundenkontakt liebt. Aber in der Corona-Krise musste sie halt ein bisschen mal nach neuen Möglichkeiten suchen.
Es ist in dieser Situation besonders hilfreich, aber es wird nicht unser Hauptbusiness sein. Und es ist auch nicht möglich für uns, mit dieser Plattform jetzt den Umsatz zu erreichen, den wir sonst im Weihnachtsgeschäft gemacht hätten. Das wäre utopisch zu glauben, man könnte jetzt das irgendwie noch wieder reinholen. Das kriegen wir nicht hin, das werden wir nicht hinkriegen, aber wir können ein kleines Stückchen dadurch abfedern.
Ja gut, aber sich bei so einer Plattform anzumelden, stelle ich mir jetzt auch für so einen kleinen Laden oder für eine Boutique deutlich einfacher vor, als eine komplett neue Online-Seite zu bauen oder einen Online-Shop anzubieten.
Ja, absolut. Die Erfahrung hat zum Beispiel auch der Kölner Concept Store Nummer 59 gemacht. Die sind schon seit 4 Jahren bei Sugar Trends und haben erst vor kurzem auch ihren eigenen Online-Shop eröffnet, hat mir Marketingchefin Marcella Varella erzählt.
Jetzt, dass wir endlich unseren Online-Shop gemacht haben, das war einfach so viel Arbeit und so viel Geld mit Beratung und die verschiedenen Lizenzen, die man braucht. So, Sugar Trends bietet schon eine einfachste Lösung vor die Laden, die noch nicht davor bereit sind.
Ja, und bei Sugar Trends haben sie jetzt auch noch mehr Reichweite als bei ihrem eigenen Online-Shop, sagt sie. Man muss halt als Laden da eine Provision bezahlen. Das schmälert natürlich den Gewinn, aber dafür muss man dann halt nicht diesen ganzen Heckmeck selber machen.
Und sag mal, bei so kleinen Plattformen jetzt oder so Plattformen für diese kleinen Läden, wie darf man sich das da vorstellen? Wer kauft da ein? Also sind das Leute, die eh wissen, wie es in der Boutique aussieht und zugeht?
Nicht unbedingt. Nadine Nonnenmacher hat das gedacht, als sie da an den Start gegangen ist, dass da Leute aus Leipzig selbst dann einkaufen und online shoppen bei ihr. Also ja, Stammkunden, die im Lockdown nicht zu ihnen in den Laden konnten.
Das ist aber gar nicht der Fall. Also wir haben tatsächlich zu einem Großteil Kunden aus anderen Städten, sogar aus anderen Ländern. Also wir haben schon nach Österreich geliefert, wir haben nach Großbritannien geliefert, wo wir natürlich sonst kein Mensch von denen hätte sonst den Weg zu unserem Laden gefunden.
Ja, also erschließt sich darüber dann halt auch neue Kundschaft.
Na gut, also inhabergeführte Geschäfte unterstützen haben wir, haben jetzt einige Möglichkeiten kennengelernt. Was gibt's denn sonst für Alternativen zu Amazon? Vielleicht mal was Nachhaltiges?
Auch da gibt es schon eine ganze Menge. Avocadostore.de zum Beispiel. Da gibt es eine riesige Bandbreite an Produkten, aber eben jeweils so die nachhaltige Alternative zu dem, was man vielleicht sonst so kriegt. Es gibt da 10 Kriterien, nach denen ein Produkt bewertet wird. Zum Beispiel ist die Herstellung fair, also werden alle gut bezahlt in der Produktion, oder ist es zum Beispiel aus recycelten Materialien. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch Fairmondo.de. Die haben auch ein riesiges Sortiment und auch da wird viel Wert auf Nachhaltigkeit und Fairness gelegt und es gibt sogar die Rubrik zu verschenken.
Also wir halten fest, es gibt viele Alternativen beim Online-Shopping. Man muss nicht immer auf den einen sehr bekannten zurückgreifen. Und wenn ihr Sorge haben solltet, kommt das eigentlich alles noch rechtzeitig, was ich jetzt online order? Bayern hat als Bundesland angekündigt, diese Woche Sonntag auch Pakete auszuliefern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pandemie bedeutet ja auch zu Hause bleiben, und zu Hause bleiben heißt oft Langeweile, und wenn das dann mit dem Partner passiert oder der Partnerin, dann heißt das auch gerne mal, man geht sich ordentlich auf die Nerven. Die führende britische Anwaltskanzlei Stewart, die sagt, sie haben 122% mehr Anfragen für Scheidungen, als das noch vor einem Jahr war, womöglich wegen Corona. Wir bei Deutschlandfunk Nova setzen uns für die Liebe ein, das wisst ihr, nicht nur freitags abends in unserer einen Stunde, sondern generell, und wollen nicht, dass ihr zum nächsten Scheidungsanwalt geht. Deshalb hat unser Reporter Christian Schmidt Möglichkeiten gesucht, wie die Beziehung dieses Aufeinanderhocken im Corona-Lockdown überlebt. Und erstmal das Negative vorab.
Es wird eine Trennungswelle geben,
wenn Corona vorbei ist,
sagt Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger. In vielen Beziehungen brodelt es gerade.
Wir trennen uns normalerweise nicht in Krisenzeiten. Deshalb gibt es hunderttausende Paare, die momentan sich überlegen, ob sie sich trennen werden, die das auch vorbereiten, aber die das noch nicht alle tun werden, weil in Zeiten der Unsicherheit bleibt man zusammen.
Wolfgang Krüger wird uns auch gleich noch Tipps geben. Er ist Paarberater, weiß also, wie man eine Corona-geschüttelte Beziehung retten kann. Was man tun kann, wenn man sich zu sehr auf den Sack geht. Weil klar, im Moment kann man eigentlich nichts anderes machen, als zu Hause rumhängen, 24/7.
Willst du einen Kaffee?
Julia ist seit knapp 3 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Vor Corona konnten die beiden schöne Sachen unternehmen. Ins Kino oder essen gehen, Freunde treffen. Das fällt jetzt alles weg. Und da besteht in der Beziehung die Gefahr, dass man faul wird.
Ja, und wenn man dann jeden Tag nebeneinander auf der Couch sitzt, in der Jogginghose und nur noch Netflix guckt und sich halt einfach langweilt und sich auch keine Mühe mehr gibt, dann sorgt das natürlich irgendwann für Sprengstoff.
Obwohl ja der Partner gar nichts dafür kann. Dem geht's im Zweifel genauso. So werden aber beide ganz langsam immer unzufriedener. Julia wollte aus diesem Teufelskreis raus.
Ja, ich kam natürlich auch irgendwann an den Punkt, an dem ich mich dabei erwischt habe, wie ich diese Langeweile zugelassen habe und wie ich mich selber dann gelangweilt habe und mir gewünscht habe, dass irgendwas passiert, irgendeine Form von Abwechslung. Und dann hatte ich schon ein schlechtes Gewissen.
Das Zuhause-Festsitzen in Corona-Zeiten sorgt für Frust, weil es Paare in eine Beziehungsform zwängt, die sie gar nicht wollen, sagt Paartherapeut Krüger.
Das Schwierige ist in Partnerschaften im Grunde, wo wir so eine langweilige Dauernähe haben, wo wir uns gegenseitig auf den Keks gehen, wo man sich immer denkt, Gottes Willen, also was will der andere schon mir? Und wo wir uns gegenseitig bedrängen, behaken, Konfliktgespräche haben, das zermürbt eigentlich jede Partnerschaft.
Also, wie aus diesem Teufelskreis rauskommen? Es ist das altbekannte Game aus Nähe und Distanz, sagt Paarberater Krüger.
Na, zunächst einmal muss ich Zeiten haben von Nähe, die ich aber auch gestalte, also wo ich dann mit dem anderen bespreche, was können wir miteinander machen, können wir miteinander Spiele machen, können wir uns was vorlesen, können wir uns den Rücken massieren, was machen wir miteinander. Und dann brauche ich aber auch Zeiten, wo ich den anderen wirklich in Ruhe lasse. Ich muss etwas haben, wo ich die Partnerschaft gelegentlich regelrecht vergesse und das erleichtert die Beziehung.
Julia fährt diese Taktik schon, seit das schlechte Gewissen zu groß wurde. Und die Angst, dass sie neben ihrem Freund noch monatelang unmotiviert auf der Couch vor Netflix gammelt. Sie ist aus der Routine ausgebrochen.
Das funktioniert tatsächlich auch mal über alleine sein. Ich habe das Glück, dass wir zwei Wohnungen haben. Also man kann sich dann einfach mal in seine Wohnung wieder verpfeifen und ja, sich wirklich mit sich beschäftigen und einfach mal was ganz anderes machen. Und dann vermisst man den anderen auch wieder ein bisschen. Das finde ich sehr wichtig.
Noch eine Taktik von Julia und ihrem Freund. Sie planen gemeinsame Dates. Gestern haben sie sich im Wohnzimmer für ein Online-Konzert von ihrer Lieblingsband getroffen. Sie haben sich schick gemacht, es gab leckeres Essen und einiges zu trinken. Der Plan? Weniger selbstverständlich nebenher leben, sondern bewusst Dinge gemeinsam erleben. Und wenn es nur ein gemeinsamer Spieleabend ist.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mir jemals so ein Gesellschaftsspiel kaufe und das mit meinem Freund mache. Fand ich eigentlich irgendwie immer ein bisschen weird. Und tatsächlich haben wir dann an einem Abend haben wir so ein Exit-Spiel durchgespielt und das war total witzig.
Jetzt, hier am Ende, gebe ich's zu. Julia ist meine Freundin und unser gemeinsames Corona-Zuhause-Bleiben hat uns echt nochmal näher zusammengebracht, im positivsten Sinne. Paartherapeut Krüger sagt, die Hälfte der Beziehungen wird in so einer Krisenzeit besser und die anderen 50% sollten auf keinen Fall zu früh aufgeben, vorausgesetzt, wir haben es nicht mit so Sachen wie häuslicher Gewalt zu tun. Das bitte als Disclaimer. Aber im Normalfall, wenn ihr gerade zweifelt, dürft ihr euch noch ein bisschen Zeit schenken. Nach Corona ist vieles wieder anders.
Die jetzige Situation ist eine Ausnahmesituation und sie ist für eine Entscheidung, ob ich mich trenne oder nicht, denkbar ungeeignet.
Und dann läuft's vielleicht wieder. Bis zur nächsten Pandemie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, als ob die Adventszeit nicht schon hart genug ist. Jetzt auch noch das. Wir sollen nicht mehr lächeln, weil wir sonst alt aussehen. Das sagen zumindest japanische Wissenschaftler von der Kyushu-Universität. Wer lächelt, wirkt alt. Und damit die Leute beim nächsten Selfie von uns denken, Mensch, sieht ja aus wie 18, sprechen wir drüber mit Mimik- und Gestik-Experte Dirk Eilert. Grüß dich, Dirk.
Hallo, Thilo.
Heute schon alt ausgesehen?
In der Tat, ich lächle mich jeden Morgen einmal kurz im Spiegel an, um gut in den Tag zu starten.
Sehr gut. Aber das überrascht ja erstmal, was die rausgefunden haben, oder? Lächeln würde man ja jetzt erstmal so denken, das ist freundlich, das ist zugewandt und wirkt so ein bisschen humorvoll, jung, aber macht natürlich auch Fältchen.
Ja, und ich sag mal, der Punkt ist, die Studie muss man so ein bisschen relativieren. Also was die Forscher hier gemacht haben, die haben rausgefunden, dass wenn wir auf ein Gesicht schauen, was lächelt, durch die Faltenbildung dabei, gerade in den Augen, wirken wir, und ich habe mal genau nachgeguckt, wie viel, 1,5 Jahre älter. Und jetzt kommt aber das Spannende, wenn wir dann 10 Minuten später fragen, erinnere dich doch nochmal an die Person, dann schätzen wir diese Person, wenn sie in dem Moment gelächelt hat, 2 Jahre jünger ein.
Ach.
Also müssen wir uns hier fragen, wie wollen wir denn nachhaltig wirken? Und da macht Lächeln, und dabei bleibt es, eben jünger. Ich würde jetzt keinem empfehlen, das Lächeln wegzulassen. Also im Direkten durch diese Faltenbildung halt leicht älter. Also wir reden hier von 1,5 Jahren.
Das ist nicht viel.
Aber nein, und das ist jetzt eine Studie, die eine andere nochmal repliziert hat. Aber insgesamt, es gibt wahnsinnig viele Studien zur positiven Wirkung von Lächeln. Also Lächeln macht attraktiver.
Also dein Appell.
Lächeln lässt uns, ja, unbedingt. Lächeln lässt uns intelligenter wirken, selbstsicherer. Und das Spannende ist übrigens auch, wenn wir lächeln, nehmen wir andere Menschen freundlicher wahr. Also von daher, mein Tipp geht definitiv zum Lächeln.
Was kann man denn deiner Meinung nach, du kennst dich ja bestens aus mit unserer Mimik und unserem Gesicht, noch machen, um jung auszusehen?
Ja, jetzt ist hier natürlich die Frage, sprechen wir von einem Foto, von einem Bild auf Instagram zum Beispiel, oder reden wir vom Leben, von allgemeinen Situationen? Mhm. Grundsätzlich verbinden wir Jugend auch mit Energie. Deswegen geht es hier eher um die Gesamtkörpersprache. Und wenn die ausdrucksstark, dynamisch ist, wir bewegt in der Körpersprache sind, dann kommen wir auch jung rüber. Ich persönlich würde auf einem Bild jetzt auch nicht auf ein Lächeln verzichten. Dafür hat es zu viele Vorteile. Und vor allen Dingen der entscheidende Punkt ist für mich, was die Forscher herausgefunden haben. Wenn wir uns dann an dieses Foto erinnern, wirkt diese Person mit einem Lächeln im Rückwärtsblick 2 Jahre jünger.
Mhm. Welches Lächeln empfiehlst du denn so für unseren Alltag?
Ja, also die entscheidende Frage an der Stelle ist hier in der Tat natürlich, was ist es für ein Lächeln? Es sollte ein Lächeln sein, was von innen kommt und kein aufgesetztes Lächeln, sonst wirkt es schnell künstlich. Mhm. Und die Frage ist natürlich auch, Thilo, in welcher Situation lächeln wir? Weil Studien zeigen, wenn wir in einer Situation lächeln, die eigentlich unangenehm ist, dann wirkt es auf andere eben dümmlich. Also Lächeln ist nicht der richtige Ausdruck für jede Situation. Es gilt allgemein immer, Körpersprache wirkt immer im Kontext. Mhm. Die Situation entscheidet, wie ein Signal von anderen interpretiert wird.
Okay, Dirk, ich fasse mal zusammen. Wir sollten da ganz stark auf unsere Lächelhygiene achten, genauso wie auf unsere Ganzkörperhygiene sonst auch wieder, sagt Mimik- und Gestikexperte Dirk Eilert. Dirk, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.